In den letzten Wochen hat Cornelia Kaczunga über die 10 Gebote gepredigt, hat das entfaltet, was die 10 Gebote für uns heute bedeuten und sie uns quasi so als Leitplanken für unser Leben vorgestellt. Letzte Woche hat Ralf Richter dann über die Glaubwürdigkeit des Glaubens gesprochen. Und da geht es mehr um den Weg zwischen diesen Leitplanken. Dass wir uns an das Recht halten sollen, dass wir liebevoll und barmherzig sein sollen und ein demütiges Leben vor Gott führen sollen. Und wenn wir an ein Leben mit Gott denken, zwischen diesen Leitplanken, stoßen wir früher oder später auf den Segen Gottes. Und darum geht es heute. Die Corinna hat es ja schon angesprochen. Und ich werde den Bogen oder ich spanne den Bogen von Abraham, der so als, also wo Gott anfing, das Volk zu sammeln, über Jesus zu uns heute. Und Abraham empfing, 1. Mose 12, können wir das nachlesen, empfing den Segen, wo Gott sagt, ich segne dich und alle deine Nachkommen. Wenn wir dann in Matthäus nachlesen, gleich das erste Kapitel, wird ein Stammbaum, der Stammbaum Jesu, aufgeführt. Und es beginnt bei Abraham und es geht durch den ganzen ersten Teil der Bibel durch, bis zu Jesus. Und wenn wir heute mit Jesus leben, in der Verbundenheit mit ihm, dann sind wir, das Bild wird dann im Neuen Testament auch aufgegriffen, wie so in den Weinstock hineingepfropft, wie in diesen Segen hineingelegt. Wir sind Teil dieser Geschichte, Teil dieses großen Ganzen. Und manchmal mag uns unser Leben vielleicht klein vorkommen und unbedeutend. Welchen Beitrag liefern wir denn schon? Welchen Einfluss haben wir denn auf die Europäische Union? Auf die Schuldenproblematik? Auf die Probleme in Syrien? Auf das, was unsere Politiker tun oder nicht tun? Wir sind ein Mosaik. Ein Stein, ein Mensch, ein Menschenleben. Und zusammen wird ein Bild daraus. Und jeder Stein ist wichtig und jeder Stein hat denselben Wert. Gott hat sich sein Volk ausgesucht. Er hat sich Menschen ausgesucht, die damals die Geächteten genannt wurden, die hin und her geschoben wurden zwischen den Völkern. Das ist so eine Grundtendenz Gottes, dass er sich ganz gerne die Leute aussucht, die sich für klein und unbedeutend halten, die nicht viel zählen, die nach den Maßstäben um uns herum kaum Wert haben. Und er sagt, mit dir will ich Geschichte schreiben. Dich will ich segnen. Dich will ich zum Segen setzen. Und wenn uns das komisch vorkommt, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie Gott uns gebrauchen will. Jesus hat sich bewusst auch in diese Linie gestellt und in diese Segenslinie gestellt. Und Jesus hat die Menschen der damaligen Zeit immer wieder auch auf ihr Inneres angesprochen, auf das, was in ihnen vorgeht, was in ihnen passiert. Sie haben sich sehr viel mit Äußerlichkeiten beschäftigt, mit Statussymbolen, mit Macht, mit Anerkennung, mit Reichtum, mit Gesundheit, mit Wohlstand. Und wenn wir heute uns fragen, was sind die Themen unserer heutigen Zeit, finde ich es immer leicht, ich gucke mir die Werbung an. Mal so durch verschiedene Sender gesappt, was wird da beworben, was wird da angepriesen. Und es geht um Wohlstand, es geht um Gesundheit, es geht um Reichtum, es geht um Macht und um Anerkennung. Die Themen sind geblieben. Und wenn wir dieses Leben, ein gesegnetes Leben uns anschauen und das auf biblischer Basis tun, gibt es einmal diese Leitplanken, diese Gebote, diese Richtlinie und Maßstäbe Gottes. Und dann gibt es Menschen, werden uns vorgestellt, Frauen und Männer, die dieses Leben gewagt haben, die sich darauf eingelassen haben. Und in der Predikantenausbildung habe ich gelernt, dass es zwei Weisen gibt, zwei Art und Weisen, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Ich kann darüber nachdenken, ich kann theoretisch mir Gedanken darüber machen, abstrakt, auch das hat seine Berechtigung. Und ich kann mir die Menschen vorstellen und da hineinversetzen, was sie erlebt haben mit diesem Gott. Wo sie ihn gespürt haben, wo sie ihn manchmal auch vermisst haben, wo sie nach ihm gerufen haben und ihn erlebt haben oder auch nicht. Und der Unterschied ist in etwa so, als ob wir uns über Wasser unterhalten oder ob wir uns über Wasser halten. Und im ersten Teil der Bibel hat das Volk Israel sich sehr, sehr stark mit der zweiten Weise beschäftigt. Wie halte ich mich über Wasser? Und der Segen Gottes hat verschiedene Aspekte, verschiedene Facetten. Und häufig ist es dieser äußerliche Segen, dass Frauen und Männer äußerlich reich wurden, gesund wurden, mit einem langen Leben belohnt wurden, mit einer großen Familie. Wenn wir da an Abraham, an Isaak, an Jakob denken, aber auch an Daniel, an Salomo, auch an Hiob, da ist nichts Schlimmes und nichts Verwerfliches dabei, reich zu sein, auch reich sein zu wollen und das auch als Segen zu empfangen. Aber das ist nur ein Teil, nur eine Facette. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann dieser Segen aussehen und was hat Jesus dazu gesagt? Wie kann dieses Leben gelingen? Und dann komme ich zum Predigttext aus Matthäus 16, die Verse 24 bis 28. Als Jesus zu seinen Jüngern spricht: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und die Menschen nach ihrem Tun richten. Und ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Gott bietet uns seinen Segen für unser Leben an. Und oft habe ich den Eindruck, dass wir diesen Segen aufsaugen wie einen trockenen Schwamm. Dass wir nach diesen Äußerlichkeiten, nach Wohlstand, nach Reichtum, nach Gesundheit, dass wir danach streben und dass wir das haben wollen. Dass wir tolle Urlaube machen wollen, dass wir gut angezogen sein wollen, aber auch, dass wir in guten Beziehungen leben, dass wir eine funktionierende Familie haben, dass wir erfüllte Freundschaften haben, Ehen, die gelingen. Doch Jesus lädt uns nicht zu so einem Leben im Schlaraffenland ein. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Also totale Selbstverleugnung, ein Leben in Armut. Ist es das, was Jesus wirklich von mir will? Je weniger ich besitze, desto wertvoller bin ich für Jesus. Je mehr ich als Missionar in die entferntesten Enden der Welt gehe und mich mehr mit Leid beschäftige, mich mit Elend quäle, desto höherwertig ist mein Leben für Gott. Mag sein, dass das der eine oder andere so sieht. Ich denke, dass das nicht das ist, was Jesus hier meint. Er geht dann auch weiter auf andere Aspekte ein und geht auf eine tiefere Dimension. Geht darum, dass ich nicht das Zentrum der Welt bin, sondern Jesus ist das Zentrum der Welt. Und er lädt uns ein, uns immer wieder zu hinterfragen, unser Leben zu hinterfragen, in Frage zu stellen. Und das daraus zu lernen, aus dieser Reflexion vor Gott zu kommen, mein Leben vor Gott zu tragen. Wenn wir das regelmäßig tun, und das Abendmahl ist eine Möglichkeit dazu, das auch gemeinsam zu tun, gemeinsam zu erleben und das festzumachen, dann wird sich unser Leben ändern. dann muss sich unser Leben ändern. Wie sonst sind solche Aussagen zu verstehen? Von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder ihr werdet diese Dinge tun, sagt Jesus, die ich getan habe, und noch größere Dinge. Und Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Sein anderes Leben, eine ganz andere Dimension. Aber wo sind wir Christen da? Wo sind wir in dieser Welt? Wir als Mosaiksteinchen. Stehen wir zusammen? Werden wir zusammen sichtbar als Christen, die wir uns an den Maßstäben Gottes orientieren? Uns ist diese Logik klar, dass wir Gesegnete von Gott sind, dass wir innerlich rein werden und heil werden können, dass der Segen dann auch durch uns durchfließt in diese Welt hinein. Aber ist uns diese Dimension wirklich bewusst, dass Gott dadurch sein Reich aufspannt, dass dadurch sein Reich sichtbar wird, dass er uns gebraucht, dass wir ein Segen werden, dass wir das nicht nur aufsaugen wie ein Schwamm, sondern auch uns dann öffnen und sagen, Gott, geh mit mir in diese Welt, öffne mir die Augen, brich mein Herz, wofür deins bricht, zeig mir das und lass uns diese Welt verändern. Seid Salz und seid Licht. Dieses Leben ist bunt und vielfältig und sehr facettenreich. Und es hat nicht nur Ermutigung und Ansporn und eine glorreiche Zukunft und auch sehr viel Leid, sehr viel Schmerz, sehr viel Enttäuschung und sehr viel, was einfach schief geht. Und all das gebraucht Gott und sagt, und ich sende euch wieder. Ich glaube, wir dürfen das nicht als eine Reihenfolge verstehen, dass Gott mich erst äußerlich segnet, mich dann mir innerlich hilft, ins Reine zu kommen und dann werde ich für andere da sein. Ich glaube, dass wir das immer zur selben Zeit tun sollen, zu unterschiedlichen Schwerpunkten, aber immer auch sagen, Gott, wen willst du durch mich segnen? Wo willst du mich und wie willst du mich gebrauchen und dafür offen sein? Und ich beziehe mich hier, deswegen behaupte ich das, dass ich das glaube, auf Matthäus 28, bevor Jesus in den Himmel auffuhr, standen die Jünger vor ihm. Und dann steht in dem Satz ganz klein drin, etliche aber zweifelten. Sie zweifelten, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, dass er wirklich Retter dieser Welt war, dass er wirklich der verheißene Messias war, dass er wirklich der ist, an den sie geglaubt haben. Sie zweifelten, etliche, das heißt, es war mehr als einer oder zwei von den Elfen, die da noch standen. Es waren mehrere. Und was macht Jesus? Er sagt, ich sende dich. Geh und sei mein Bote. Wir brauchen nicht warten, bis wir alle Zweifel abgehakt haben. Zweifel kommen immer wieder. Gott sendet uns und er gebraucht uns so, wie wir sind. Und das finde ich zutiefst ermutigend. Ich muss nicht erst besser, größer, heiliger oder sonst was werden. Gott kann mich gebrauchen und wird mich gebrauchen. Dann steht in dem Text, dass der Menschensohn kommen wird mit den Engeln und die Menschen richten wird nach ihrem Tun. Ich möchte jetzt weniger auf das Richten eingehen, als das auf nach ihrem Tun. Das heißt nämlich, dass er jeden von uns sieht, wie wir sind, wie ich lebe. Daran misst Gott mich und er misst mich daran, was er mit mir vorhat und nicht, was er mit Corinna vorhat oder mit irgendwem anderen hier. Er hat in uns Gaben und Neigungen, Stärken und Talente gelegt. Und er möchte, dass wir nicht eine Kopie von irgendwem werden, sondern die beste Version unser selbst. Er hat mit uns einen Plan, ein Mosaikstein, wie wir sind. Wir sollen leuchten, wir sollen erstrahlen. Und dafür segnet er uns, dafür gibt er uns Kraft, dafür will er uns Erkenntnis geben, dafür will er uns den Mut geben, hinzuschauen, wie bin ich und welchen Platz nehme ich ein in dieser Welt? Wofür bin ich hier? Und das ist ein komplett anderes Leben. Ein Leben, das am Ende eine unwahrscheinlich große Freiheit zur Folge hat. Weil ich brauche nicht so zu werden wie irgendwer anderes. Ich brauche auch nicht alle Maßstäbe von irgendwem übernehmen. Ich darf von Gott hören, was er für mich vorhat, was er für mich geplant hat. Und deswegen ist die Freiheit für mich der größte Gewinn in der Nachfolge. Jesus hat gesagt, zur Freiheit, Paulus hat es gesagt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Oder aber in Korinther, der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sind frei von Bewertungen von anderen. Wir sollen frei sein von den Beurteilungen, von den Maßstäben, die andere an uns anlegen. Wir sollen nicht kopieren, was irgendjemand anderes Tolles gemacht hat. Wir können daraus lernen, wir können es mit einbeziehen, wir sollen es reflektieren und dann uns von Gott abholen, mein liebes Kind, ich habe das und das mit mir vor. Und dann merken wir, dass wir hier in unserem Optimum sind, weil dieses Leben können nur wir leben. Und das ist Erfüllung. Unser Leben und so wie wir es leben, ist relevant und wird gebraucht. Es hat eine große Bedeutung für Gott und für die Menschen um uns herum. Und Jesus ist für jeden von uns gekommen, hat uns ein Beispiel gegeben, hat seinen Auftrag erfüllt und steht uns als Freund zur Seite. Und das tat er mit der Absicht, um uns hineinzunehmen in diese Segenslinie. Deswegen hat unser Handeln heute Zukunftswirkung. Wir schreiben die Geschichte, die später mal unsere Nachfolger lesen werden, als Geschichte. Das tun wir heute. Und da möchte ich jeden ermutigen, aufzustehen, weiterzugehen, Zweifel zuzulassen, aber mutig voranzugehen. Amen.